Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.
Wie schön, dass Sie dabei sind beim heutigen Podcast mit dem Thema Gewalt in der Pflege. Und wären wir das Fernsehen, dann würden Sie jetzt wahrscheinlich auf dem Bildschirm ein rotes Ausrufezeichen sehen, vielleicht auch das Wort Triggerwarnung. Denn wir sprechen über Gewalt, ja eben Gewalt an pflegebedürftigen Menschen. Wie facettenreich diese Gewalt ist, wie sie entsteht und wie man ihr vorbeugen kann. Und ein wichtiger Aspekt, wie Sie auch als Pflegepersonal damit umgehen, dass es vielleicht gar nicht erst passiert. Also das Thema ist wirklich ganz vielfältig und daher freue ich mich sehr, dass ich wirklich zwei Experten an meiner Seite habe. Zum einen Dr. Simon Eggert vom Zentrum für Qualität in der Pflege. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Und Michael Hellmich, Pflegeberater der KKH. Hallo, Herr Hellmich.
Hallo zusammen, guten Morgen.
So, um ehrlich zu sein, hatte ich schon bei der Vorbereitung ein echt mulmiges Gefühl, denn da sind mir Dinge zum Teil wirklich nahegegangen, wenn man daran denkt, dass es sich eben auch um Menschen handelt, denen Gewalt widerfährt, die sich zum Teil gar nicht wehren können. Deswegen, Herr Dr. Eggert, würde ich gerne einmal vorne anfangen, von welcher Gewalt sprechen wir überhaupt, wenn es allgemein um das Thema Gewalt in der Pflege geht?
Ja, das ist keine einfach zu beantwortende Frage, denn letztendlich gibt es gar keine allgemeingültige Definition zu dieser Frage. Aber es gibt eine, die ganz überwiegend verwendet wird und die lautet so in etwa, dass die Misshandlung älterer Menschen, jede Handlung oder das Unterlassen einer angemessenen Reaktion im Rahmen einer Vertrauensbeziehung ist, wodurch älteren Personen Schaden oder Leid zugefügt wird. Und das kann man sich natürlich im Pflegekontext sicherlich gut vorstellen, was damit so gemeint sein könnte.
Das kann man sich gut vorstellen. Wir sprechen auch über das Thema psychische Gewalt. Welche Form von psychischer Gewalt kann man denn, ja, vielleicht können Sie das auch nochmal definieren. Ab wann fängt es an?
Ja, das ist ein guter Punkt. Wir reden natürlich über verschiedene Formen von Gewalt. Und es fängt eben, wie wir so schön sagen, nicht beim Schlagen an, sondern insgesamt wird so unterschieden nach 6 unterschiedlichen Formen der psychischen Gewalt oder emotionalen Misshandlung, der Vernachlässigung, den körperlichen Übergriffen, der Freiheitsbeschränkung, der finanziellen Ausbeutung und dann kann noch eine spezielle Form sein, sogar die sexuelle oder sexualisierte Gewalt.
Das ist schon echt ein harter Tobak, finde ich, wenn man das so hört. Jetzt ist es ja auch so, ich frage mal so ganz doof, wo hört denn jetzt beherztes Zufassen an und auf und wo fängt dann die Gewalt an? Das ist ja auch zum Teil ziemlich individuell, oder?
Ja, das ist individuell. Das hängt von der subjektiven Perspektive durchaus auch ab. Also es geht auch immer um die Frage, was versteht eigentlich ein Mensch darunter, wenn er das Gefühl hat, dass er gewalttätig behandelt worden ist. Deswegen kann das eben auch von Person zu Person unterschiedlich sein, was als gewaltsames Handeln empfunden wird. Und deswegen rate ich jetzt auch zu einer Perspektive im Folge der Sendung, dass wir uns Gewalt nicht unbedingt als Gewaltkriminalität vorstellen. Das heißt, wenn wir hier mal von Tätern sprechen, dann geht es nicht unbedingt um Kriminelle, sondern ich finde, dass man ganz klar sich macht, dass gewaltsames Verhalten in der menschlichen Gesellschaft generell vorkommt, dass auch viele von den Hörerinnen und Hörern vielleicht sich schon mal so verhalten haben in ihrem Alltag, dass ein anderer Mensch den Eindruck hatte, oh, der verhält sich mir gegenüber gewaltsam. Und dass das deswegen jetzt nicht so eine, das ist hier keine Kriminalitäts- oder True-Crime-Sendung, würde ich sagen, sondern es geht tatsächlich eben um gewisse Verhaltensweisen und was das mit denjenigen, die sie ausüben, aber auch mit denen, die sie erleben, eigentlich macht und was das für sie bedeutet.
Das finde ich ein sehr guter Punkt, eine ganz tolle Richtung, in die wir uns jetzt aufmachen und dieses Thema eben von allen Seiten auch besprechen. Herr Hellmich, Sie als Pflegeberater der KKH, dieses Thema Gewalt in der Pflege im weitesten Sinne, ist Ihnen das häufig begegnet? Ist Ihnen das auch schon vor 5 oder 10 Jahren begegnet oder ist das ein relativ neues Thema?
Für uns jetzt als Organisation, also als Pflegeberatung, ist es eigentlich ein neues Thema und aktuell auch eher mehr theoretischer Natur. Das Thema Gewalt in der Pflege ist, wie wir vielleicht uns vorstellen können, auch ein ein relatives Tabuthema. Das ist auch etwas, wo nicht so gerne drüber gesprochen wird und von den Betroffenen aktiv vielleicht sowieso nicht, aus verschiedensten Gründen, weil sich eben vielleicht schämen oder weil sie vielleicht Thema Demenz in der Lage sind, entsprechend sich zu äußern oder auch an der entsprechenden Stelle Hilfe zu holen. Deswegen ist es für uns schwierig, da auch irgendwo da reinzugreifen an der richtigen Stelle, weil uns zum einen natürlich erstmal proaktiv das niemand so sagen wird. Wir hoffen natürlich auch, dass das sich in dem Laufe der nächsten Zeit mittelfristig, dass dann auch nochmal ein stärkeres Bewusstsein reinkommt, dass sich auch Menschen uns gegenüber öffnen, sei es jetzt aus dem ambulanten Bereich, sei es aber auch aus der vollstationären Pflege. Vielleicht ein Gedankengang von mir, der pflegebedürftige Mensch, nennt es jetzt trotzdem mal, ist nicht unbedingt immer nur das Opfer, sondern er kann auch in der Tat auch der Täter sein. Auch ein pflegebedürftiger Mensch kann Gewalt ausüben gegenüber vielleicht seinem Angehörigen, gegenüber Pflegekräften oder aber auch im Pflegeheim gegenüber anderen Pflegebedürftigen, also mit seinen Mitbewohnern. Insofern ist das wirklich ein mannigfaltiges Gebiet, wo wir, wie gesagt, aus meiner Sicht im Rahmen der Pflegeberatung ganz am Anfang stehen und auch noch nicht so viele, ja, praktische Erfahrungen sowieso keine haben, weil uns diese Fälle bis dato nicht so massiv gespiegelt werden.
Genau, deswegen denke ich, es ist ganz wichtig, über das Thema zu sprechen und nicht zu sagen, das ist der Täter und das ist das Opfer, sondern wir wollen es in der Gesamtheit wirklich besprechen. Angst und Scham, glaube ich, spielen da wirklich eine große Rolle auch bei dem Thema. Herr Dr. Eggert, wie ist das Zentrum für Qualität in der Pflege? Sie sind, glaube ich, diejenigen, die zuerst mit so einem Thema in Berührung kommen, beziehungsweise es auch einfach zum Thema machen. Würden Sie sagen, es gibt eine Zeit, da gab es dieses Thema nicht, beziehungsweise die Akzeptanz fängt jetzt so langsam an, dass man drüber spricht. Wie würden Sie das einordnen?
Ja, tatsächlich, wir sind sicherlich nicht die Ersten, die damit in Berührung kommen, sondern wir arbeiten zu dem Thema, weil wir wissen, dass eben in der Pflegepraxis viele damit in Berührung kommen, seien es pflegende Angehörige, seien es professionell Pflegende oder auch andere in den Gesundheitsberufen und natürlich pflegebedürftige ältere Menschen selbst. Ja, die Akzeptanz des Themas, die ist tatsächlich gewachsen, also die Wahrnehmung davon, dass es dieses Problem gibt. Das Problem ist sicherlich ein ganz altes und es hat auch schon theoretische, wissenschaftliche Arbeiten schon vor vielen Jahren dazu gegeben. Das ist natürlich ein Feld, das sich immer weiterentwickelt. Aber das ist der positive Punkt. Ich würde sagen, in den letzten 10, 15 Jahren hat die Akzeptanz dieses Themas zugenommen. Und das ist erstmal die Grundlage für jegliche Arbeit der Prävention und Vorbeugung. Denn wir brauchen in der Gesellschaft die Wahrnehmung, dass es dieses Thema gibt, dass es ein Problem ist und dass man auch etwas dagegen machen kann.
Genau, und machen kann. Also man kann ja da ansetzen, wo vielleicht auch die Ursachen liegen. Es gibt da eine Reihe von Ursachen. Vielleicht können wir die, oder auch Einflussfaktoren, die es gibt, vielleicht können wir die einfach mal ganz kurz durchgehen, Herr Dr. Eggert. Was sind die Ursachen von Gewalt in der Pflege? Auf beiden Seiten natürlich immer. Das wollen wir ja heute so ein bisschen rausarbeiten.
Ach ja, das ist auch wieder ein weites Feld. Ich versuche das mal so kurz zu machen, wie es hier geht, denn tatsächlich könnte man darüber ganz viel sprechen. Etwas ist sehr wichtig, was Sie schon gesagt haben. Es gibt nicht die eine Ursache für solche Gewaltkonstellationen, sondern es gibt häufig mehrere und auch ganz unterschiedliche und die können dann zusammenwirken und je nachdem, wie die einzelnen Personen, die da betroffen sind, so auch von der Persönlichkeit her sind, kann es dann zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber Einflussfaktoren, Risikofaktoren, sagen wir in der Wissenschaft dazu weiß man ein bisschen was. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, was Risikofaktoren dafür sind, selbst sozusagen Opfer von Gewalt zu werden als älterer Mensch, dann ist das einerseits das Thema Abhängigkeit von Unterstützung. Das sind psychische Probleme, Depressionen, das sind demenzielle Erkrankungen und unter anderem auch, wenn der gesamte Gesundheitszustand, kann man sagen, also ein schlechter Allgemeinzustand bei der Gesundheit. Das sind zum Beispiel Risikofaktoren. Wenn wir auf die
Darf
Seite.
ich da noch mal ganz, ganz kurz noch mal nachhaken? Das heißt also, je kränker und je abhängiger ein Mensch sind, desto größer ist der Faktor, dass dieser Mensch eben mal ja so ein Gewalterlebnis hat. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist ein bisschen zu sehr zugespitzt, dass man so sagen kann, das wird dann immer wahrscheinlicher, je kränker der ist. Diese Aussage kann man vielleicht nicht treffen, aber man kann, wenn man zum Beispiel Personengruppen vergleicht und sagt, hier haben wir zum Beispiel 80-jährige Menschen mit Demenz oder 80-jährige Menschen ohne Demenz, dann kann man sagen, dass eben dieser Faktor der demenziellen Erkrankung das Risiko erhöht im Vergleich zu den Gruppen oder der Gruppe, wo keine Demenz vorliegt.
Das liegt woran? An dem Krankheitsbild, das zum Beispiel mit Demenz geht ja auch oft einher, dass man da ein bisschen massiver oder aggressiver wird als Patient? Oder wie kommt es dann zustande?
Ja, der Mechanismus, der ist schwierig so einfach darzustellen. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass einerseits natürlich die Pflege von Menschen mit Demenz teilweise sehr anstrengend sein kann. Auch natürlich gerade für pflegende Angehörige zu Hause, die können da absolut an ihr Limit kommen, weil es Verhaltensweisen gibt, mit denen man so nicht einfach umgehen kann, die auch anders sind, als der Mensch sich vorher verhalten hat, bevor die Erkrankung aufgetreten ist. Und das kann zu Überforderungen führen. Und tatsächlich, und ich finde, darauf sollten wir heute auch noch zu sprechen kommen, und es ist ja auch schon angeklungen, diese Fragen von Aggression und Gewalt, gerade in so einer häuslichen Pflegebeziehung, die haben natürlich auch häufig was mit einer Spirale an Konflikten und Auseinandersetzungen zu tun. Das heißt, wenn eine Person sich so verhält, dass die andere das als gewalttätig, gewaltsam wahrnimmt, dann führt es häufig auch dazu, dass diese Person, die das so wahrnimmt, eben wiederum gewaltsam reagiert. Und dann kommt man in so eine Spirale. Und das kann sicherlich auch im Kontext zum Beispiel der demenziellen Erkrankung eine wichtige Rolle spielen.
Genau darauf wollen wir eigentlich später nochmal zu sprechen kommen, aber ich finde, wir sind jetzt gerade drin. Wir sind immer noch bei den Ursachen für Gewalt. Sie haben diese Ursache in einem Punkt jetzt genannt. Also zum Beispiel ältere Menschen ab 80 mit einer demenziellen Erkrankung, die ja ist oftmals ein großer Einflussfaktor, dass es da zu Gewaltvorkommnissen kommt. Und dann lassen Sie uns doch mal darüber sprechen, wie kann man dem denn vorbeugen? Kann man das trennen, dass man sagt, in der häuslichen Pflege kann man so und so vorgehen und in der professionellen stationären Pflege so und so? Oder ist das eine Lösung für beides?
Ja, das kann man sicher so nicht sagen. Es gibt nie eine Lösung für alles. Und es gibt auch in dem Kontext Gewaltprävention immer unterschiedliche Aspekte, die anzuschauen sind, auch auf der individuellen Ebene. Was sicherlich der große Unterschied ist, dass man zum Beispiel in der stationären Langzeitpflege, also im Pflegeheim, wie man landläufig sagen würde, eben ein professionelles Arbeitsumfeld hat. Das heißt, die Leute, die dort arbeiten, sollten dazu ausgebildet sein, richtig zum Beispiel mit Menschen mit Demenz, aber generell mit Bewohnerinnen und Bewohnern umzugehen und mit ihren individuellen Herausforderungen und darauf richtig zu reagieren. Und natürlich sollte so eine Einrichtung auch die richtigen Arbeitsbedingungen dafür bereitstellen, damit man das tun kann. Inwieweit das nun in der Praxis immer so der Fall ist, ist jetzt ein anderes Thema. Aber im häuslichen Pflegesetting, das ist natürlich eher dadurch gekennzeichnet, dass vor allen Dingen pflegende Angehörige sich um pflegebedürftige Menschen kümmern, ganz häufig sogar ohne professionelle Unterstützung durch einen ambulanten Dienst. Das heißt, die müssen irgendwie das Richtige tun, ohne dass sie dafür ausgebildet worden sind und rutschen da so im Laufe ihrer Pflegeversorgungskarriere in Anführungsstrichen da so immer weiter rein. Und das kann schon sehr, sehr herausfordernd natürlich sein. Und da gibt es auch nicht die eine Lösung, was man tun kann, um Gewalt vorzubeugen, weil auch die Konstellationen eben individuell sind. Aber es gibt sicherlich ein paar Punkte, die man immer im Kopf haben sollte und die dabei helfen können, solche Gewaltvorfälle einzudämmen. Ich finde auch immer ganz wichtig zu sagen oder sich klarzumachen, in der eine Pflege, in der es nie zu gewaltsamen Konstellationen kommt, generell, die ist eher nicht erreichbar.
Ich glaube, Unwissenheit, vor allem wenn ich an die häusliche Pflege denke und sehr viel Herz, ja, und das, was Sie sagten, vielleicht auch eine Veränderung des Menschen, den man seit Jahrzehnten kennt. Ich glaube, das spielt ganz viel eine Rolle, dass man eigentlich eher eine professionelle Haltung dort entwickeln sollte, Aber das ist halt eben echt schwer. Herr Helmich, gibt es da irgendwie seitens einer Pflegeberatung, seitens einer Kranken- oder Pflegekasse irgendwelche Hilfsmittel, wo man sagt, es gibt einen Pflegekurs zum Beispiel, wo auch solche Sachen besprochen werden?
Genau, das wäre zum Beispiel im ambulanten Bereich, können sich ja die Menschen zum einen Pflegekurse besuchen. Das wird ja auch im Rahmen der Pflegeversicherung dann auch bezahlt, diese Kurse. Die können in Präsenz stattfinden. Ich sag mal jetzt bitte jetzt nicht falsch verstehen, beispielhaft die Hilfsorganisationen bieten das an, wie Rote Kreuz, ASB, Johanniter, also die ganze Palette an Hilfsorganisationen bieten in Kreisverbänden oder in ihren Organisationseinheiten halt Pflegekurse an, die zum einen die körperliche Pflege unterstützen, wie lagere ich richtig, wie packe ich jemand an, diese ganzen Dinge, aber auch Thema, wie gehe ich mit dem, bei Thema Demenz, wie gehe ich mit diesen Menschen um, mit meinem Angehörigen, über die Pflegekurse, über die Pflegeberatung können die Leute sich Unterstützung holen, indem sie mit uns halt sprechen, insoweit, dass wir halt diese Tipps dann auch geben, wie man zum Beispiel an diese Unterstützung kommt, aber auch in Gesprächen vielleicht auch schon mal deeskalierend wirken. Das heißt also, wenn der Angehörige sich mir im Rahmen meines Beratungsgespräches öffnet, dass, keine Ahnung, mit Mama, Papa schwierig ist, weil der die Socken immer versteckt, weil der dies macht, weil der jenes macht und praktisch, ja, der Kessel, der steht so unter Druck und dann kann auch so ein deeskalierendes Gespräch mit mir oder mit meinen Kollegen halt dann auch schon mal ja, Früchte tragen, sodass dann die Situation so ein bisschen entschärft ist. Die Menschen, also die Angehörigen bedanken sich dann auch, Mensch, toll, dass ich wieder mit Ihnen reden konnte. Jetzt habe ich erstmal wieder ein bisschen Luft. Also diese Möglichkeiten gibt es eben, Pflegeberatung, Pflegekurse. Wichtig ist halt erstmal für sich selbst, also als Angehöriger, die Hilfe, den Hilfebedarf zu erkennen und sich dann auch uns zu öffnen. Das ist immer ganz wichtig. Aber es ist in vielen Themen ja immer so.
Herr Dr. Eggert, Sie wollten noch einhaken.
Ja, ich würde das sehr unterstützen. Das ist auch was, was man so aus der wissenschaftlichen Sicht weiß, zu dem, was helfen kann. Man muss immer sagen, es gibt jetzt nicht sehr gute Hinweise, was 100% hilft, aber es gibt eben ein paar Hinweise, was helfen kann, um aus aggressiven Spiralen rauszukommen oder die ganz zu verhindern. Und das ist das, was gerade angesprochen wurde, sicherlich. Neben der Sensibilisierung, also dass einem selber klar ist, oh, so eine Pflegekonstellation, in der ich mich befinde, das ist eben eine, in der Gewalt auftreten kann und ich kann davon Opfer werden. Ich kann das auch selber, kann mich auch selber gewaltsam verhalten und das möchte ich nicht. Und das ist sicherlich die Basis. Und dann gibt es so ein paar Angebote, die man nutzen kann, um Entlastung herzustellen. Und das ist sicherlich die Beratung. In Deutschland hat man ja ein Recht auf Pflegeberatung, als pflegebedürftige Person und die kann häufig auch von pflegenden Angehörigen genutzt werden. Es ist wichtig, sich sicherlich sowas wie emotionale Unterstützer zu suchen, soweit das geht. Das können natürlich nicht alle, aber es ist sicherlich eine gute Idee, im Freundeskreis sich Leute zu suchen oder auch im Familienkreis, die ein offenes Ohr für das haben, was man an Problemen erlebt in der Pflegesituation. Man kann versuchen, sich professionelle Helfer zu suchen, Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst oder eben in der Pflegeberatung. Pflegekurse sind eine Möglichkeit, aber was etwas ist, was auch viele nicht wissen, es gibt in vielen Bundesländern Beratungs- oder Krisenangebote, Krisengesprächsangebote, die dezidiert das Thema Gewalt und eskalierende Situationen in der Pflege haben, wo man sich auch anonym telefonisch oder per E-Mail melden kann und über das sprechen kann, was man erlebt, was einen bedrückt. Und das ist etwas, was häufig schon helfen kann. Und dann ist natürlich der letzte Schritt, und der ist häufig eben nicht so einfach unter Zeitdruck und den ganzen, ja, Problemen, mit denen man so seinen Alltag eben verbringt, umzusetzen. Das ist die Verhaltensveränderung, ja. Denn das ist schon klar, wie man miteinander umgeht in der Pflegesituation. Das hat einen starken Einfluss darauf, ob es zu Gewalt kommt oder nicht.
Jetzt ist ja genau dieses Ding, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Mensch, da habe ich jetzt meinen, ich als pflegende Angehörige, den pflegebedürftigen Menschen einfach mal zu hart angefasst, sag ich mal, das ist immer das Bild, was ich so im Kopf habe, wo ich finde, wo meine Grenze überschreitet, wo es so ein bisschen anfängt, mit der Gewalt und man hat ja ein unfassbares Schuldgefühl, kann ich mir vorstellen. Aber auch eben eine ganz große Scham. Deswegen einfach mal die Frage, was hat es denn für Konsequenzen, wenn ich mich öffne? Also Konsequenzen für mich, wenn ich mich öffne und sage, ich habe mich da echt Fehlverhalten. Ich habe da wirklich einen Fehler gemacht. Vielleicht gibt es auch mal einen blauen Fleck. Hat es schon Konsequenzen?
Meinen Sie jetzt rechtlicher Natur?
Ja, rechtlicher Natur tatsächlich, ja.
Ach so, ja. Na, das ist jetzt eher unwahrscheinlich, ne? Das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Also da steuern wir, glaube ich, in eine falsche Richtung, wenn wir das jetzt als das Hauptproblem sehen. Es gibt ganz schlimme Formen natürlich von Gewalt im häuslichen Zusammenhang, wo man auch irgendwann sagt, na, hier sind wir jetzt im Straftatbereich. Aber in aller Regel, und da würde ich Ihnen jetzt auch ein bisschen widersprechen, ist das harte Anfassen ist sicherlich nicht auch nicht der erste Schritt, sondern ich würde sagen, der beginnt in der Kommunikation. Wenn ich dem Pflegenden, der pflegebedürftigen Person nicht zuhöre, wenn ich seine Wünsche ignoriere, wenn ich ihm vermittle, du bist einfach eine Belastung und das stresst mich und was du möchtest, das kann jetzt hier eigentlich gar nicht zählen, weil ich muss eben jetzt das machen im Rahmen der Zeit, was möglich ist und ich bestimme, was gemacht wird. Und das löst auch schon viele Probleme aus und auch solche Gewaltspiralen. Und auch das kann schon zu Schuldgefühlen führen, weil häufig ja die Menschen sich nicht frei fühlen in dem, was sie da tun in der Pflegekonstellation, sondern eben unter Druck und auch nur mit einem gewissen Zeit und Nerven, mit gewissen Zeit- und Nervenressourcen ausgestattet sind. Und ich glaube, sich zu öffnen, das hilft erstmal. Und vor allen Dingen, wenn Sie auch bei so einem Krisenberatungstelefon anrufen, da müssen Sie sich ja gar keine Sorgen machen, weil Sie können das ja auch anonym erzählen. Also wenn das Ihre Sorge ist, dass Sie denken, oh, ich habe mich hier strafrechtlich schuldhaft verhalten, dann sollten Sie das einfach so auf so eine anonyme, in so einem anonymen Gespräch vielleicht mitteilen. Aber ich glaube, diese Sorgen kann man den weitaus meisten Menschen nehmen. Und vor allen Dingen sind auch alle, die sich professionell mit dem Thema befassen, in der Pflegeberatung oder bei solchen Telefonen, die wissen, wie belastend und wie komplex und auch individuell diese Pflegekonstellationen sind. Und dass man die Nerven verlieren kann und dass man mal irgendwas sagt, ja, was einem hinterher unheimlich leid tut. Und da geht es ja eher darum, genau den Leuten zu sagen, ja, ihr seid keine schlechten Menschen, weil euch das passiert, sondern wir müssen uns einfach überlegen, wie wir die Pflege so hinbekommen können, dass möglichst wenig von solchen Verhaltensweisen man selber zeigt, aber dass man auch möglichst wenig davon betroffen ist durch die pflegebedürftige Person.
Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Wie ist es denn? Ja, Herr Helmich, gerne.
Da würde ich vielleicht noch ein Stück ergänzen wollen, was Dr. Eggert gerade sagte. Mit Schuldzuweisungen gegenüber dem Angehörigen, dann würden wir ja nicht weiterkommen an der Stelle. Sicherlich stimme ich da auch zu, wird es mit Sicherheit eine Grenze geben irgendwo, wo das StGB dann, also sprich das Strafgesetzbuch, eine Rolle spielen könnte. Nichtsdestotrotz, ich glaube, da sprechen wir dann von Einzelfällen dann, weil ich glaube, die das wirklich in dem Rahmen treiben, die würden sich auch nicht bei uns melden. Also das ist so ein Bauchgefühl jetzt eher. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich sagen, eben diese Du mit dem Finger dann auf den Angehörigen zeigen, das hast du aber und das gibt es mächtig mega mit dem Meister, das würde ja gerade kontraproduktiv sein. Dann würden wir ja im Prinzip eine Tür zuschlagen. Die würden sich maximal einmal melden und dann wird das alles wieder in die Anonymität abdriften und dem Menschen, um den es geht, könnte gar nicht geholfen werden. Also insofern ist es wichtig, das dann aufzunehmen, die Geschichte zu hören, was ist mein Problem, also was ist das Problem des Angehörigen, eben auch ihn abholen, gedanklich abholen, ihm Verständnis auch gegenüber zeigen für seine Situation, um dann eben den Blick nach vorne zu richten, um zu gucken, ja, wie können wir das in Zukunft ändern, aber nicht jetzt mit dem, so jetzt ist aber Schluss hier und du böser Mensch.
Ja,
lass
ja,
das
genau.
Aber mal schön sein.
Ja, da wird mir nochmal klar, dass wir vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch nochmal auf eine ganz konkrete Dimension so ein bisschen bringen sollten, weil jetzt geht es ja sehr viel so um irgendwie problematisches Verhalten untereinander, unter Stress, aber was man vielleicht auch nochmal ganz klar sagen sollte, wo liegen eigentlich so besondere Stressoren? Und ich würde das auch gerne mal so ein bisschen von der Demenz wegholen, weil darüber haben wir, über diesen Kontext haben wir immer gesprochen. Das spielt auch eine wichtige Rolle, keine Frage. Aber es geht natürlich generell auch so um bestimmte Pflegesituationen, wo pflegende Angehörige sich auch häufig in einem Dilemma empfinden. Nehmen wir an, es wird wieder richtig warm draußen und wir wissen alle, die pflegebedürftigen Menschen sollen genügend trinken. Und nun hat man mit dem Hausarzt gesprochen, wie viel eigentlich getrunken werden soll. Und nun sieht man, die pflegebedürftige Person will das aber nicht trinken. Und nun denkt man, Ja, aber sie muss es ja trinken, weil sonst droht ein gesundheitlicher Schaden. Und dann kann das eben schnell in diese Richtung gehen. Man versucht irgendwie das Getränk einzuflößen. Gibt auch andere Pflegetätigkeiten, die ganz schnell aus diesem Bedürfnis heraus, es jetzt richtig machen zu wollen für die pflegebedürftige Person, auch gerade dann in so eine Gewaltkonstellation münden. Zum Beispiel bei der Körperpflege, bei der Intimpflege, beim Wechsel von Inkontinenzmaterialien. Das alles geht sehr nah zwischen zwei Menschen ab. Und wenn eine Person eine ganz andere Vorstellung davon hat, was eigentlich passieren soll als die andere, dann wird es eben schwierig. Und da muss man sich auch Hinweise holen von Fachleuten, wie man richtig mit diesen Dilemmasituationen, in denen man sich da befindet, umgehen kann. Und da sollten zum Beispiel Hausärzte, aber sicherlich auch professionelle Pflegekräfte, wenn sie denn als ambulante Dienste vielleicht involviert sind, sollten dabei auch helfen können und Tipps geben können, wie man aus diesen Dilemmasituationen in Anführungsstrichen das Beste machen kann.
Können wir das vielleicht kurz mal anreißen, wie man da am besten mit umgeht? Ich finde das einen wichtigen Aspekt. Also wie geht man damit um, wenn mein Angehöriger jetzt nicht genug trinken möchte? Ich aber der Meinung bin, das muss da jetzt rein, sonst kommt es zu Schäden. Wie macht man das? Lässt man ihm dann seinen Willen wahrscheinlich schon, oder?
Am Ende des Tages, würde ich sagen, muss man ihm seinen Willen lassen, weil es ist ein frei bestimmter Mensch. Er kann in seinen Entscheidungen das tun, was er für richtig hält. Klar muss ich natürlich als Angehöriger schon versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu gucken, dass diese Dinge eingehalten werden. Aber auf der anderen Seite kann ich ja auch den Schaden, die kann ich einen größeren Schaden anrichten, um den kleineren Schaden zu vermeiden. Also diese Abwägung ist dann natürlich so eine Sache, weil im Endeffekt zu irgendetwas zwingen, kann ich den Pflegebedürftigen nicht. Ich darf es auch gar nicht und ich sollte es auch gar nicht, weil gegen den Willen ist immer schlecht. Mit
Herr Dr. Eggert,
Motivation
ja. Ja.
ist immer die bessere Schiene. Gewalt oder Zwang, wir sind Gewalt in der Pflege. Deswegen mit Gewalt das Getränk einflößen, würde ja genau das widerspiegeln von der Begrifflichkeit. Ja,
Ja,
weil
das
wir sind ja
ist.
mit dem Menschen, nicht?
Also das ist völlig richtig erstmal. Prinzipiell, das ist eben genau der Punkt. Also ein Medikament zu geben gegen den Willen einer pflegebedürftigen Person, vor allen Dingen, wenn sie nicht kognitiv so beeinträchtigt ist, dass sie überhaupt nicht mehr weiß, was sie tut. Das sind eben immer auch so besondere Grenzfälle, wo man dann schauen muss. Aber das ist natürlich Gewalt. Und im Übrigen auch bei einem Menschen mit Demenz, der kognitiv nicht mehr in der Lage ist einzuschätzen, was er tut, irgendwie zu versuchen, dieses Medikament da reinzudrücken, ist auch, es ist gewaltsames Handeln. Nur das hilft natürlich pflegenden Angehörigen emotional häufig nicht. Das wissen Sie, es ist, glaube ich, gut, ihnen das zu sagen. Nein, man macht nichts mit Gewalt und wenn man merkt, es geht jetzt nur, ginge nur mit Gewalt, dann muss man erstmal Stopp machen. Und dann muss man überlegen, wie können wir die Situation so hinbekommen, dass es eben vielleicht doch ohne Gewalt geht. Also da gibt es dann verschiedene Kniffs und Tricks. Das sollte man aber im Einzelfall dann auch nochmal gut besprechen, auch mit dem Arzt zum Beispiel, wenn ein gewisses Medikament nicht genommen wird. Das kann ja natürlich tatsächlich erhebliche gesundheitliche Folgen haben. Das heißt, man muss dann besprechen, was können wir tun. Aber wenn es um so relativ einfache Sachen wie die Flüssigkeitszufuhr im Sommer geht zum Beispiel, kann man versuchen, ein anderes Getränk zu geben. Man kann zum Beispiel auch versuchen, sehr feuchtigkeitshaltiges Obst zu geben, zum Beispiel Wassermelone anzubieten. Das funktioniert häufig ganz gut, ist süß, enthält viel Wasser und damit kann man eine ganze Menge machen. Und da gibt es jetzt für verschiedene Felder verschiedene Tipps, die können wir jetzt hier nicht alle besprechen. Ein paar Hinweise findet man zum Beispiel sicherlich auch bei uns beim ZQP auf der Internetseite www.zqp.de. Da geben wir ganz viele Tipps für pflegende Angehörige, aber man kann sie sich eben auch tatsächlich ganz praktisch beim Arzt oder bei den Pflegekräften und zum Teil vielleicht auch in der Pflegeberatung holen.
Genau.
Ich würde gern einmal die Seite wechseln. Also ich als pflegender Angehöriger oder auch als Pflegepersonal in einer Einrichtung, wie kann ich denn mit aggressivem Verhalten des Patienten oder des zu Pflegenden umgehen? Und da vielleicht ganz zu Anfang nochmal die Frage, wo fängt denn aggressives Verhalten dort eigentlich an? Gibt es da eine Grenze oder ist es auch sehr individuell?
Ja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, was die Perspektive ist. Natürlich gilt auch hier, auch bei professionell Handelnden, also bei Pflegekräften in einer Einrichtung, auch die haben individuell unterschiedliche Wahrnehmungen davon, was Aggression und Gewalt ist. Und ich glaube auch, dass viele eher ganz schön viel mitmachen, was sie eigentlich als Gewalt und Aggression empfinden. Und zwar, weil sie gewohnt sind, dass sie das erleben in ihrem Arbeitsalltag. Und weil sie auch meistens die Einschätzung haben, das Verhalten, was mir hier gegenüber gezeigt wird, gilt nicht mir als Mensch, sondern es ist eben ein krankheitsbegleitendes Symptom von der Person, die ich hier jetzt professionell versorgen muss. Das heißt ja aber nicht, dass es nicht trotzdem auch was mit denjenigen, die unter diesen Bedingungen arbeiten, macht und dass es auch trotzdem für sie negative Folgen haben kann, ob nun direkt körperlich zum Teil, weil es auch sehr heftige Übergriffe geben kann, oder eben auch psychisch und vor allen Dingen über eine längere Dauer. So, und jetzt war, glaube ich, Ihre Frage, was man da dagegen tun kann, nicht wahr, um diesen
Beziehungsweise
diese,
genau in diesem Moment, wie kann man
ja.
reagieren? Also einfach nur festhalten, das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Was kann man da für ein Verhalten an den Tag legen?
Auch hier würde ich sagen, das hängt total davon ab, was für eine Art von Aggression das ist und wie auch die körperlichen Kräfteverhältnisse sind. Es gibt zum Teil noch relativ junge, pflegebedürftige Menschen, die körperlich noch sehr stark sind. Das sind jetzt die wenigsten, aber es gibt diese Fälle und auch eben nicht total selten. Und dann hat natürlich ein Übergriff gleich eine ganz andere Dimension da, als wenn es sich um eine 95-jährige Person handelt, die kaum noch Greifkraft hat. Aber eins ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Punkt dabei. Diese körperliche Interaktion, der sollte man entkommen. Also festhalten und so weiter, das führt ja schnell genau zu seiner körperlichen Gewaltspirale. Es ist ja immer so, jemand, selbst wenn er die Auseinandersetzung angefangen hat, in dem Augenblick, wo er auch merkt, jetzt gibt es irgendwie körperliche Gegenaggression, nimmt er das ja wiederum als Aggression wahr. Und dann ist es eben eine Auseinandersetzungsspirale, aus der man so nicht wegkommt. Das heißt, man sollte versuchen, soweit das geht, es geht natürlich nicht immer, es werden jetzt einige Hörerinnen und Hörer auch zu Recht monieren, aber soweit das geht, sollte man versuchen, den körperlichen Abstand zu gewinnen und zu versuchen, abzulenken. Man kann nun gerade im professionellen Setting versuchen, auch Pflegekräfte so einzusetzen, dass wenn man weiß, es gibt hier ein spezielles Spannungsverhältnis zwischen einer pflegebedürftigen Person und einer speziellen Pflegekraft, dass eben auch da die Versorgung in dieser Konstellation nicht vorgenommen wird. Und da gibt es auch noch einige andere Möglichkeiten. Das ist allerdings tatsächlich etwas, das sollte in einem Pflegeheim auch gewusst werden, was es da für Möglichkeiten gibt. Und das gehört eigentlich auch zum Teil der professionellen Versorgung, also ein Gewaltschutzkonzept zu haben, das sowohl sich darum kümmert, dass eben möglichst wenig Gewalt gegen Bewohnerinnen und Bewohner ausgeübt wird und auch möglichst wenig Gewalt natürlich gegen Pflegekräfte.
Also ich habe zum Beispiel auch gelesen, eine klare Körpersprache und egal in welche Situation man eintaucht, also ich jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung, das heißt immer freundlich bleiben und vor allem auch den Überblick behalten. Also sich nicht in diese Situation verlieren, sondern einfach ja grundsätzlich den Überblick zu behalten. Das galt vor allem für professionelle Pflegekräfte, aber ich glaube auch für die häusliche Pflege immer ein gutes Thema, auch zu wissen, man hat Möglichkeiten im Hintergrund. Man muss nicht diese Situation jetzt auskämpfen, in Anführungszeichen, sondern vielleicht einfach mal aus der Situation heraustreten, klaren Kopf bekommen und sich dann ja auch vielleicht Hilfe holen.
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterstützen. Also das würde ich gerne nochmal aufgreifen. Also auch den Raum zu verlassen zum Beispiel. Ich habe das ja, glaube ich, auch schon gesagt. Auf jeden Fall sich nicht in so ein Handgemenge ziehen lassen und so. Das ist ganz sicher keine gute Situation. Immer den Überblick behalten. Das ist schon richtig. Das wäre natürlich das Ziel. Das wird auch professionellen Kräften in gewissen Konstellationen sehr schwer gelingen. Aber genau, man muss eben auch daran arbeiten. Es gibt auch Deeskalationskurse zum Beispiel, gerade für die professionelle Pflege, wie man eben sich so verhält, dass wenn man merkt, oh, es ist eine Anspannung da beim Patienten oder beim Bewohner, Und so dann, wie gehe ich damit um? Und die Körpersprache, ja, das ist richtig. Das sollte man aber auch nicht missverstehen. Gibt ja auch Leute, die glauben, wenn man jetzt besonders kräftig dasteht und ernst guckt, dass das jetzt hilft. Das ist nun genau das, was nicht hilft, sondern vor allen Dingen ist damit meistens gemeint, dass man eben eine positive Haltung hat. Ne? Denn das gerade auch bei Demenz oder verschiedenen Demenzformen ist gerade auch diese Frage, was überträgt man für eine Stimmung und für ein Gefühl? Das ist ganz wichtig. Und das sich vorsichtig nähern, das ansprechen, das fragen, das freundlich sein, das lächeln, das nicht zu laut sprechen oder in so einem halben Befehlston sprechen, das kann helfen. Es hilft nicht immer, aber das ist schon eine wichtige Grundvoraussetzung.
Ich würde gerne noch ein, ja, ich glaube, schwieriges Thema ansprechen. Wir alle wissen um die Situation in der Pflege, also der Zeitfaktor. Wie viel gibt es da wirklich für einen Patienten? Vielleicht auch ein bisschen eine Überbelastung des Pflegepersonals, auch aufgrund von Personalmangel. Das wollen wir gar nicht diskutieren, sondern folgende Situation. Ich komme zum Beispiel in eine Pflegeeinrichtung, besuche meinen Angehörigen und dann wird mir gesagt, der hat mir das und das angetan, mich zu hart angefasst oder der beschimpft mich immer das Pflegepersonal. Wie sollte man dann als Angehöriger damit umgehen, Herr Dr. Eggert?
Also als erstmal sollte man das auf jeden Fall ernst nehmen. Es ist ja so, es ist bekannt, dass bei Menschen mit Demenz insbesondere zum Teil eben ja Gefühle und Wahrnehmungen, die irgendwie mit Bedrohung und Unwohlsein und so weiter zu tun haben, gerade dass die sich auch darin niederschlagen, dass so Unterstellungen gemacht werden. Das ist, glaube ich, bekannt, auch so landläufig. Ne? Dann wird gesagt, ah, der hat mir wieder mein Geld gestohlen oder sowas. Und das führt natürlich dazu, weil das bekannt ist und das ja auch vorkommt und man das vielleicht zum Teil selber schon erlebt hat, dass man dann denkt, naja, Gott, was da wieder erzählt wird. Das ist eben sehr gefährlich. Denn nur weil man in gewisser Hinsicht irgendwie falsche Wahrnehmung von etwas hat, heißt das ja nicht, dass alle Wahrnehmungen falsch sind. Und es geht ja auch gleich nicht gar nicht darum, gleich erstmal eine Vorverurteilung vorzunehmen oder gleich jemandem eine Schuld zuzuweisen, sondern erstmal wahrzunehmen, oh, hier wird also, gibt es irgendwie ein Problem wird wahrgenommen von der pflegebedürftigen Person. Also sollte man sich das genau anhören und vielleicht auch, wenn das eine besonders ernstzunehmende Schilderung ist, sich auch aufschreiben, was wurde da jetzt eigentlich wann so genau gesagt. Und dann ist es immer eine Einzelfallfrage, wie das weitergeht. Also als erstes ist sicherlich immer angezeigt, wenn man den Eindruck hat, oh, das könnte vielleicht, da könnte auch was dran sein, dass man eine Pflegekraft, die man da kennt auf der Station oder im Bereich, dass man die anspricht und sagt, Mensch, meistens, man kennt die ja, ne, über die Zeit. Es gibt immer einige, die kennt man nicht so, aber es gibt auch meistens irgendwie Pflegekräfte, die hat man schon einige Male gesehen. Man weiß vielleicht auch sogar, dass die Mutter, der Vater oder der Angehörige auf jeden Fall vielleicht auch ein gutes Verhältnis zu der Person hat, und die gerne mag und das mal so äußert, ach, wenn XY bei mir war morgens, das ist immer so gut. So, dann kann man die mal ansprechen und sagen, ich habe hier das gehört und wie kommt es dazu? So, dann kann natürlich sowas immer weitergehen. Es kann sein, man hat gar nicht so einen Ansprechpartner und es löst sich irgendwie auch nicht auf. Die Hinweise verdichten sich, die Geschichten kommen wieder. Vielleicht sieht man auch selber etwas, wo man denkt, na, das kann doch irgendwie nicht sein. Ich habe den Eindruck, meiner Mutter, meinem Vater wurde seit 2 Wochen, wurden nicht die Haare gewaschen. Dann muss man eben immer weitergehen. Man muss dann irgendwann mit der Pflegebereichsleitung sprechen. Man kann dann irgendwann bis zur Geschäftsleitung gehen. Und dann sollte eigentlich jede gute Einrichtung eine Möglichkeit finden, diese Gespräche auch als Anlass zu nehmen, irgendwas an der Situation zu verändern, wenn es denn veränderungswürdig ist. Ja, es ist natürlich auch eine Perspektivfrage. Es kommt auch dazu, dass Angehörige eine sehr negative Einstellung vielleicht haben aus speziellen Gründen jetzt zu der Einrichtung und man vielleicht auch mit ihnen keinen Kompromiss finden kann. Aber eine Sache ist auf jeden Fall wichtig. Das will ich ganz klar sagen. Wenn ich den Eindruck habe als Angehöriger oder auch als anderer Zeuge, als Beobachter, dass eine pflegebedürftige Person, egal jetzt in welchem Setting, ob im Heim oder zu Hause, ganz schlechten Pflegebedingungen ausgeliefert ist und ich kriege das auch nicht anders gelöst, dann muss man sehen, dass man Hilfe organisiert und das auch nach außen kommuniziert und nicht sich denkt, ach naja, ich kann es ja auch gar nicht so genau einschätzen und naja, es wird schon gut gehen. Das ist dann sicherlich nicht das richtige Verhalten.
Ich finde, wir haben dieses Thema Gewalt in der Pflege ja in vielen Facetten beleuchtet, nur natürlich nur angerissen. Aber ich hoffe, wir haben Ihnen da auch irgendwie was mit an die Hand geben können. Denn Gewalt in der Pflege wird ja eigentlich bei genauem Hinschauen eigentlich erst deutlich. Oftmals findet es im Verborgenen statt. Daher finde ich es auch ganz wichtig, dass es ein Bewusstsein dafür gibt und die Wahrnehmung dafür zu stärken, die Akzeptanz. Einer der ersten Sätze, Herr Dr. Eggert, den Sie sagten, die Akzeptanz dieses Thema, die wird langsam. Ja, man spricht drüber, man macht was. Aber auch die Gegenseite, wenn Sie als pflegende Angehörige oder Pflegekraft merken, ey, da bin ich irgendwie flapsig gesagt übers Ziel hinausgeschossen. Da passiert irgendwas in mir, das ist nicht gut. Auch da gibt es Hilfe und das ist ganz wichtig, wie bei allem eigentlich. Man muss drüber sprechen, man muss sich jemandem anvertrauen und dann gibt es auch tatsächlich Hilfestellung. Dann gibt es Menschen, die sich damit professionell beschäftigen und alle Parteien da wieder auf den richtigen Weg bringen. Emotionale Unterstützung ist mir noch hängen geblieben, gerade auch in der häuslichen Pflege ein ganz wichtiges Thema, weil die Pflege von Angehörigen, die geht ja doch mit sehr vielen Emotionen dann noch einher. Und ja, ich würde mal sagen, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei mir waren und dass wir über das Thema gesprochen haben, dass wir es anreißen konnten. Und ja, die Links, die Sie unter diesem Podcast finden, die helfen Ihnen auch nochmal bei diesem Thema. Dr. Simon Eggert war das, Zentrum für Qualität in der Pflege. Herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Sehr gerne.
Und Michael Helmich, Pflegeberater der KKH. Auch Ihnen herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Gut gekümmert, Ihr KKH-Podcast rund ums Thema Pflege.